als ich aus dem Krankenhaus in Bolivien kam, da war ich, ich kam mit einer Liege raus. Also ich konnte so gut wie überhaupt nichts bewegen, wirklich. Da können Sie turnen, solange Sie wollen, das wird nichts mehr. Ich fahre mit dem Rollstuhl an den See. Okay, dann muss ich erst mal vom Rollstuhl runterkommen. Und das sind alles kleine Herausforderungen. Oder vom Boden auf meinen Rollator kommen oder so. Das sind alles so kleine Herausforderungen, die das Leben dir anbietet, aber du musst sie einfach wahrnehmen wollen. Was für mich persönlich wichtig war, dass ich meine Hürden selbst überwinde, was die anderen Leute über mich denken. Das ist, macht eine neue Welt auf und eine neue Beziehung zu Menschen auch. Lernen, was zu bekommen und auch was geben können. Ich komme dann aus der Physiotherapie raus und bin ein neuer Mensch. Ne? Und fühle mich nicht nur ganzheitlich besser, sondern habe auch Motivationen für viele andere Sachen. Und habe Mut, viele andere Sachen zu machen. Das sollte man sich nicht an erste Stelle setzen im Leben. Was hätte sein können, wenn? Das hilft überhaupt nichts. Es ist so, wie es ist. Ich kann nicht alleine stehen.
Willkommen bei Physiographie. Ich bin Karen McHugh und ich treffe mich mit TherapeutInnen und PatientInnen, deren Themen mir wichtig sind und die mich inspirieren. Für die Arbeit als Physiotherapeutin und persönlich. Heute spreche ich mit Ursula, die mit einer inkompletten Querschnittslähmung lebt. Über ihre Haltung zu Abhängigkeit und Scham, Rückschlägen und Mut, Marihuana und Inkontinenz. Sie erzählt auch, wie sie wie eine Raupe zum Seeufer robbt, verreist, was die Physiotherapie ihr bedeutet und vor allem hören wir von ihrer Persönlichkeit und Lebenseinstellung. Ich hoffe, euch inspiriert diese Frau ebenso, ob ihr mit oder ohne Behinderung lebt, Therapeutin seid oder Geschichtenhörende.
Hallo Ursula.
Hallo Karin.
Vielen Dank, dass du dich mit mir triffst, um über Physiotherapie zu sprechen.
Danke, dass du mich damit mit einbeziehst. Ich freue mich sehr über das Gespräch.
Vielleicht magst du mir erstmal nochmal erzählen, wie das eigentlich gekommen ist, dass du Physiotherapie brauchst.
Ja, ist natürlich eine irre lange Geschichte. Ne? Ich hatte einen Unfall, der war 8, das ist schon 9 Jahre her. Ich verliere schon das Zeitgefühl dafür. Bin eigentlich ein sehr aktiver Mensch, ich bin immer noch ein sehr aktiver Mensch, aber hatte dann einen Unfall mit einem Pferd. Das Pferd hat mich wie ein Rodeo-Pferd, also abgeworfen und bin ausgerechnet mit dem Rücken auf den Stein gefallen und das war in Bolivien und wurde in Bolivien dann leider nicht so operiert, wie man es hier eventuell hätte machen können und bin dadurch inkomplett querschnittgelähmt. Die Diagnose, also Querschnittlähmung, war eigentlich schon fast in Bolivien, aber dann, wo ich hierher kam und ich habe mich nochmal untersuchen lassen, weil die Schrauben gekracht sind und so weiter, das war eine inkomplette Querschnittslähmung. Und als ich aus dem Krankenhaus in Bolivien kam, da war ich kam mit einer Liege raus. Also ich konnte so gut wie überhaupt nichts bewegen, wirklich. Und der Arzt meinte mir, ja, Sie werden schon wieder laufen können, aber ich hatte dann ab dem ersten Tag, in dem ich aus dem Krankenhaus rausgekommen bin, Physiotherapie und hatte viele Physiotherapeuten. Und es war total toll. Also viele Physiotherapeuten, weil die auch einen Wohnort gewechselt haben oder waren Studierende mit dabei, die sich dann andersweitig beschäftigt haben. Meine erste Physiotherapeutin eigentlich, das war eigentlich eine Hilfskrankenschwester, war keine richtige Physiotherapeutin, aber die war total lieb, weil sie mir psychologisch sehr viel geholfen hat. Die war sehr lieb und half mir mit der Toilette und mit Waschen, also das war eine. Und dann hatte ich aber auch Physiotherapeuten, eine Physiotherapeutin, eine junge, die war auch in Ausbildung. Da habe ich auch eine Anekdote dazu. Es war sehr lustig, die hat sich sehr gerne künstliche Wimpern hingemacht und sich die Fingernägel angemalt und so. Und ich male mich ja überhaupt nicht an. schon gar nicht, wenn ich dann bettlägerig war und so weiter. Und die sagte dann zu mir, ach, das geht überhaupt nicht, wir müssen unbedingt die Zehennägel anmalen. Und hat mir dann irgendwann mal ganz poppig diese Zehennägel angemalt. Musst dir vorstellen, du liegst da, kannst die Füße, der Fußheber geht sowieso nicht. Und dann schauen dich die Füße dann an mit den bunten Zehennägeln. Das war eigentlich ein lustiges Erlebnis. Das war ein Erlebnis von dieser Physiotherapeutin. Und dann kam ein Physiotherapeut, ein junger Mann, der hieß Angel, Engel. Und es war wirklich ein richtiger Engel. Es war so ein richtiger Physikuto. Der war der älteste Bruder von 7 Geschwistern. Seine Mama, die ist weggegangen aus irgendeinem Grund. Und er war verantwortlich seine Geschwister und hat Physiotherapie studiert. Und hat es auch fertig gemacht und hat dann auch in der physiotherapeutischen Praxis gearbeitet und hat sich noch zusätzlich Geld verdient, indem er Privatpatienten hatte. Und so kam er zu mir. Und die Herausforderung am Anfang war immer, die Physiotherapeuten wollten mich immer hinstellen, an die Wand stellen. Die haben gemeint, es müsste gehen. Ich müsste, wenn sie mich an die Wand stellen, dass ich da stehen bleibe. Aber es ging immer, es geht ja immer noch nicht. Ich klappe einfach vorne weg, weil dieser Mechanismus anscheinend bei mir kaputt geht nicht. Und das war so witzig. Also Angel hat das auch probiert, aber hat mit mir sehr viel gearbeitet. Zum Beispiel, dass ich mit einem Fuß mich hochstemmen kann und aufs Bett kommen. Also dass ich mich vom Boden irgendwie nach oben bewegen kann. Und das Allertollste bei ihm war, der ist mit mir in ein Schwimmbad immer gefahren. Und hat mich dann auf den Armen, hat er mich in das Schwimmbad getragen und wir haben zusammen im Wasser auch Therapie gemacht. Und er hat mir also sehr viel Perspektiven gegeben. Er war sehr nett, sehr lieb wirklich und ich habe viel bei ihm gelernt und hat mir viel Mut gemacht, ne, dass es immer noch ein Stückchen weitergeht. Okay, das ist mit Physiotherapie und das war ein bisschen Bolivien, ja, und wo ich dann hierher kam, dann hatte ich ja, in Bolivien musste ich meine Physiotherapie selber bezahlen. Ja, da musst du jede Stunde selber bezahlen. Da gibt es nicht so Krankenkasse, die helfen, wenn man 4 Stunden verschreibt, aber so Langzeitdauer-Physiotherapie gibt es nicht. Und wo ich dann hierher kam, da hat sich das natürlich total geändert, die Krankenkasse, und hatte unbegrenzt Physiotherapie, so wie ich es jetzt auch habe, wegen meiner Diagnose. Und habe auch verschiedene Praxen durchgemacht. Bevor ich zu dir kam, ne, habe ich auch diese Praxen erlebt, wo du so einen 15-Minuten-Rhythmus durchmachst. Die haben nicht zu mir gesagt, dass ich Recht auf eine halbe Stunde oder 40 Minuten Physiotherapie mit Fango habe. Das wusste ich gar nicht. Ne. Ich habe das auch mitgemacht. Als ich hierher kam, muss ich auch noch erzählen, das Erste, was wir gemacht haben mit meinem Sohn, wir sind zu einer Neurologin. Und das war für mich der totale Schock, weil ich sehr motiviert war und ich habe natürlich immer schon trainiert und hatte schon meine Gymnastikmatte und war ganz stolz auf meine kleinen Fortschritte und dachte, jetzt gehe ich zu einer Neurologin und die gibt mir dann auch noch irgendwelche Tipps, Inspiration, irgendwie, wie es weitergeht. Und die hat sich das also, mein Krankheitsbild, angeguckt, hat auch, glaube ich, noch eine Röntgenaufnahme gemacht und hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, da können Sie turnen, solange Sie wollen, das wird nichts mehr. Und das war die Neurologin. Und das war natürlich also das Letzte für mich. Ich bin nur noch raus, habe mir ein Bänkchen gesucht und habe erst mal mich ausgeheult bei meinem Sohn. Und dann ging ich in die Charité und in der Charité haben sie dann eben andere Nägel reingemacht. Und die Ärzte zum Beispiel haben mir doch sehr viel Mut gemacht und haben mir auch erklärt, wie dieses Syndrom ist, dieses Reiterhosen-Syndrom, sagt man immer, ne? Weil eben das von der abgelähmt ist, so wie als ob es eine Reiterhose wäre. Und hatte ab da sehr viel Physiotherapie und kam dann irgendwann mal zu dir. Also wirklich so über viele Hürden und das war für mich, und ich sag's dir auch immer wieder, jede Physiotherapie ist für mich, als ob du mir Flügel geben würdest. Und das ist, eigentlich jede Physiotherapie ist anders, weil ich meine, wir machen verschiedene Sachen, mal sind es die Beine, mal ist der Rücken, mal sind es die Schultern, mal ist der Hals. Aber es ist für mich immer, immer sehr wichtig und ich komme raus und fühle mich nicht nur ganzheitlich besser, sondern habe auch Motivationen für viele andere Sachen. Und habe Mut, viele andere Sachen zu machen.
Jetzt kennen wir uns ja schon ein paar Jahre. Deswegen duzen wir uns auch und kennen uns auch schon gut. Ich erinnere mich, dass du mir erzählt hast, dass relativ am Anfang mal jemand von der Physiotherapie dir geholfen hat mit Stuhlgang oder Miktion. Vielleicht kannst du mir da noch mal was dazu erzählen, was da die Physiotherapie gemacht hat oder wie das jetzt funktioniert mit dem Querschnitt und der Reiterhosen-Symptomatik.
Ja, ja, genau. Ich hatte eine Physiotherapeutin, die ist eine sehr positive, kleine Physiotherapeutin, die hieß Erika. Und die hat auch weiter studiert und hat Physiotherapie für Intensivstation gelernt dann später, weil sie sehr tolle menschliche Beziehungen aufgebaut hat zu ihren Patienten. Und das war mein Glück, dass ich die Erika kennengelernt hatte, genau im Krankenhaus. Und die kam dann auch zu mir nach Hause. Hatte immer nicht so viel Zeit, aber sie kam zu mir und kam immer wieder. Das Problem war, dass ich aus dem Krankenhaus rauskam und hatte eine Sonde. Ja? Und ging dann irgendwann mal zum Urologen mit meinem Sohn in Bolivien, ein anderer. Ich habe 4 Kinder, 3 Söhne, 1 Tochter, mein ältester Sohn. Und der Urologe hat doch glatt zu mir auch gesagt, ja, da kann man nichts mehr machen, das muss man operieren, da muss man künstlichen Ausgang machen und das werden sie dann ihr Leben lang haben. Wieder so ein Schlag in die Psyche. Und dann hat mir mein Sohn sehr viel gesagt, weißt du was, das glaubt man erst mal nicht, wir versuchen das mit der Erika. Und dann habe ich der Erika das erzählt und die Erika hat zu mir gesagt, ich soll bloß nicht den Mut verlieren, es wäre nicht so schlimm, sie könnte die Sonde rausmachen und ich soll es immer wieder probieren, soll locker bleiben, auf die Toilette gehen, gucken, ob was kommt. Und wenn es dann eben nicht geht, dann kann sie mir die Sonde ja auch wieder reinmachen. Und das haben wir dann so 2-3 Mal probiert. Und bis eines Tages war es einfach so, dass ich wirklich dann auf die Toilette gehen konnte, ne? Dass dann wirklich Urin rauskam. Und das war ich vergesse es nicht, mein Sohn, wir haben zusammen ein Zimmer geteilt und ich weiß noch, wie der so gegenüber war und der hat dann so gehört, so psst, ne? Da kommt ja was. Er hat gesagt, hallo, heute ist unser großer Tag. Das war so ein richtiges Erfolgserlebnis. Wirklich, Mann, es geht, ne? Und es war einfach dieses Lockerlassen und den Organismus wieder dran gewöhnen. Das mit der Sonde für mich war total traumatisch. Und ich habe das Gefühl, das ist ganz wichtig. Der Organismus ist einfach bequem und er hat sich dann einfach daran gewöhnt. Da gibt es eine Sonde, braucht er nichts mehr machen. Ne? Die Blase braucht nichts mehr machen oder der Druck und mit der Querschnittslähmung noch mit dazu oder so. Aber okay, das ist dann nicht so, dass es ging und dass ich das kontrollieren kann. Ich habe bis heute eine Inkontinenz, aber ich bin heute immer noch dran, das auch immer im Auge zu behalten, dass ich das unter Kontrolle bekomme. Ich schaffe es nicht ganz. Aber zum Beispiel mit dem Fahrrad, das ist auch mit dem Stuhlgang so. Ich habe das Gefühl, je mehr ich mich bewege und je mehr ich mit dem Fahrrad fahre, umso mehr kann ich das kontrollieren mit der Inkontinenz. Gott sei Dank mit dem Stuhlgang, da hatte ich nie ein Problem. Das kann ich automatisch kontrollieren. Ich spüre das irgendwie. Ist nicht so der Druck direkt da, aber ich spüre das irgendwie, dass ich auf die Toilette muss und dann mit dem Stuhlgang, das funktioniert ganz gut. So, aber wie gesagt, die Bewegung, die Atmung, die Bewegung mit dem Fahrrad, das ist wirklich auch so ein Highlight, das verändert mein Leben, also die Funktionstüchtigkeit von meinen Organen auf jeden Fall. Frische Luft und atmen, tief atmen und viel bewegen.
Ja, und das Fahrrad, das vielleicht kannst du noch was dazu erzählen. Das Fahrrad ist ja jetzt auch eine ganze Geschichte eigentlich schon wieder, wie du das bekommen hast oder wie du es eben nicht gekriegt hast. Du meinst jetzt das Fahrrad, das mit einem Elektromotor.
Mhm. Also es ist so, dass ich wirklich nicht verstehe, ich habe das leider nicht erreicht, dass die Krankenkasse auch mich nicht prozentuell unterstützt im Kauf von einem Fahrrad, einem Therapierer. Das ist eine irre Sache. Weil ich habe also erstmal mit dem Standfahrrad angefangen, ne, und habe gemerkt, okay, das Standfahrrad, das bringt mir unheimlich viel, ne, von der Bewegung her, von dem, was ich beschrieben habe, auch psychologisch, und machen wir dann Musik und machen wir dann meine Welt. Und es ist also die Sache mit dem Standfahrrad, muss unbedingt da auch konsequent weitermachen, weil es mir sehr hilft. Und dann, ich weiß gar nicht, wie das kam, auf jeden Fall bin ich mit einer Freundin unter die Eichen zu Emotion, wo sie Therapieräder haben. Und da darf man Probe fahren. Und der hat mich also auf ein Therapierad gesetzt und ich konnte dann auf einmal Fahrrad fahren. Natürlich mit dem Antriebsmotor, aber du musst ja die Pedale selber betreiben. Du hast 8 Gänge und du hast den Antriebsmotor. Und der hat mich in eine Tiefgarage reinfahren lassen und ich konnte aus der Tiefgarage auch alleine rausfahren. Und das war also, ich dann ab dem Zeitpunkt sagte ich, ich muss unbedingt dieses Fahrrad haben. Ich muss unbedingt so ein Fahrrad haben, weil ich bin immer gerne Fahrrad gefahren. Also seit ich Kind war, bin ich immer Fahrrad gefahren. Es war mein Abenteuer. Als Jugendlicher, das war mein Pferd. Und dann, wo ich schon erwachsen war oder studiert habe, hatte ich mein Fahrrad, das mich selber angemalt habe. Und ich habe immer ein Fahrrad gehabt. Und dieses wieder ein Fahrrad haben, ist ein Stück Freiheit zurückbekommen. Ein Stück Freiheit. Du kommst überall hin. Du kannst dir ja deinen Rollator hinten drauf binden oder so. Und da schließt dir die Welt neu. Ne? Ich zählt auch gern oder du kannst dann sehen und du erschließt dir die Welt neu. Psychologisch und physiologisch abgesehen davon, dass du fit bleibst. Weil der Rollstuhl ist was ganz Gefährliches. Ich meine, diese inkomplette Querschnittsgelähmung, das geht ganz schnell. Es ist so bequem ein Rollstuhl. Selbst hier zu Hause, ne? Wenn ich mich auf dem Rollstuhl sehe, dann komme ich schnell von A nach B, dann komme ich schnell an die Waschmaschine, mache alles schneller. Aber ich habe mich selbst dazu verpflichtet, dass ich zu Hause nur mit dem Rollator gehe. Ich mache alles mit dem Rollator. Ich gehe einkaufen mit dem Rollstuhl, komme nach Hause, parke den Rollstuhl und mache mit dem Rollator weiter. Weil ich in Bewegung bleiben muss. Und deshalb muss ich auch mit dem Fahrrad fahren, weil dadurch der ganze Organismus in Bewegung bleibt. Meine Muskeln, ich habe langsam meine Muskeln wieder aufgebaut. Ich konnte gar nicht so leicht vom Boden aufs Bett zum Beispiel. Oder sagen wir mal, wenn ich jetzt an den See gehe, ne, muss man sich mal vorstellen. Ich fahre mit dem Rollstuhl an den See. Okay, dann muss ich erstmal vom Rollstuhl runterkommen. Also ich stemme mich vom Rollstuhl runter. Dann stemme ich mich so. Halt so wie eine Schnecke oder weiß ich auch nicht, wie eine Raupe vielleicht. So, dann gehe ich in den See rein.
Wie gehst du in den See rein?
Genau, auf den Po. So wie eine Raupe. Ne? Füße, Po, Füße, Po, Füße, Po.
Ne? Okay, du sitzt also im Langsitz und dann machst du immer wieder, stützt du dich wieder immer genau, ein Stückchen nach vorne.
Genau, und das geht ganz prima. Rückwärts ist ein bisschen schwieriger, aber das muss man alles rauskriegen, ne? Auch mit der Gewichtsverlagerung und so. Wenn dann hinten ein kleines, wenn ich nach hinten rutsche und es kommt ein kleines Hindernis, dann war das am Anfang für mich total schwierig, weil ich mich irgendwie nicht hochstemmen konnte. Aber mit der Gewichtsverlagerung, also jetzt geht es auch wieder viel besser. Aber das ist alles ein Lernprozess. Wenn du das nicht machst, dann kommen die Muskeln ja auch nicht wieder in Einsatz. Ja. Ne? Und beim Schwimmen zum Beispiel, ist natürlich schwimme ich lustig. Ich kann sehr gut auf dem Rücken schwimmen, weil ich schwimme wie im Toten Meer, als ob alles ganz viel Salzgehalt hätte, weil ich treibe so wie ein Stück Treibholz auf dem Wasser. Das kann ich ganz gut. Ich kann nicht gut Brust schwimmen, weil ich, wenn ich den Kopf nach oben mache, das geht nicht. Ich kann nicht Brust schwimmen, weil mein Unterkörper mich immer nach unten zieht.
Ja, ne? Und können deine Beine sich irgendwie bewegen dabei?
Genau, die können schon so ein bisschen bewegen, nicht richtig die Froschbewegung machen, aber können so paddeln, so ein bisschen wie eine Ente. Aber ich muss den Kopf dann immer unter Wasser halten, damit ich eigentlich waagrecht auf dem Wasser liegen kann. Also mache ich so, dass ich unter dem Wasser 8 Schwimmbewegungen mache und dann drehe ich mich um, mache mal wieder Luft und so. Oder ich schwimme einfach rückwärts. Also das ist mit dem Schwimmen. Aber dann rauskommen, das ist ja auch wieder so eine Sache. Wieder auf den Rollstuhl kommen, das muss man erst mal schaffen. Und das sind alles kleine Herausforderungen. Oder vom Boden auf meinen Rollator kommen oder so. Das sind alles so kleine Herausforderungen, die das Leben dir anbietet, aber du musst sie einfach wahrnehmen wollen. Und es ist, nochmal darauf zurückzukommen, auf dieses Fahrrad. Ich habe dieses Fahrrad beantragt und alle haben mich unterstützt. Du hast mich unterstützt. Wirklich mit einem sehr kompetenten und fachmännischen Hintergrundinformation. Meine Neurochirurgen haben mir geholfen in der Charité. Die haben ja wirklich viel zu tun und hetzen den ganzen Tag rum, haben sich trotzdem einen tollen Bericht geschrieben. Und auch der Orthopäde hier und also eine Menge Leute, aber die Krankenkasse sagte von vornherein, nein, 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 wenn überhaupt, dann verschreiben sie Therapieräder nur an Kinder. Und haben mir doch glatt angeboten, dass sie mir anstatt dem Therapierad einen Boogie finanzieren würden. Die Boogies, das sind diese kleinen Autos, ne? Die Elektroautos, ne? Die man sehr viel sieht.
Das wäre dir finanziert worden von der Krankenkasse?
Die sind natürlich billiger, aber das hat doch überhaupt keinen Sinn. Was soll ich mit dem Boogie? Ich muss mich doch bewegen. Ich fahre mit meinem Rollstuhl immer ohne Fußstützen, genau aus dem Grund, dass ich wenigstens die Füße immer irgendwie in Einsatz bringen kann. Mal bremsen oder ich muss sie zumindest selbstständig hochhalten und das hilft mir meine Muskeln stärken und so. Aber ein Boogie, der verdammt mich ja in die totale Passivität. Ne? Es ist überhaupt kein fachmännisches Denken oder vielleicht wirklich nur wahrscheinlich ein wirtschaftliches Denken hinter dem Verhalten von den Krankenkassen. Mhm. Weil sie können das ja differenzieren, welcher Patient wirklich ein Therapierad brauchen würde, damit er langzeitig nicht ein problematischer Patient wird für die Krankenkasse oder so, ne? Also das ist meine Erfahrung und dann sind natürlich ein bisschen teuer, aber habe mir das dann vorgenommen, in eBay zu suchen und habe ein einigermaßen günstiges Fahrrad gefunden. Es gibt sehr viele Menschen, die sich eben schon so ein Therapierad kaufen und das Leben ihnen leider nicht erlaubt, dass sie es voll ausnützen und die Familienangehörigen verkaufen das dann wieder und so kam ich zu einem verhältnismäßig neuen Therapierad und habe jetzt mein Fahrrad, mein Dreirad. Also, und es ist total toll. Also habe es noch bestückt mit Pedalen, mit Schalenpedale, weil normale Pedale, da rutschen die Füße raus. Ist natürlich alles ein bisschen teuer, aber mit den Schalenpedalen geht es wunderbar. Und jetzt lasse ich gerade noch einen Rollator-Ständer hinmachen, damit ich hinten meinen Rollator hinklemmen kann. Weil ich muss ja irgendwann mal auch wieder absteigen. Aber das kann ich jetzt inzwischen auch allein. Auch die, einfach diese Aktion. Aufs Fahrrad raufsteigen und aufs Fahrrad runtersteigen. Und die Fahrräder, diese Dreiräder, sind Gott sei Dank so stabil, dass du dich an denen festhalten kannst. Ja? Also ich kann ums Dreirad rumlaufen, ich kann meinen Rollator anmachen. Und das ist natürlich schon nochmal ein kleines Stück Freiheit, das ich mir erobert habe. So, ne? Das ist das mit dem Dreirad. Ich bin jetzt noch keine lange Strecke, ich war auf dem Tempelhofer Feld und wir sind einmal, es sind auch 7 Kilometer, einmal ums Tempelhofer Feld, aber möchte demnächst an den See fahren.
Ja. Wenn ich dich so höre, dass du schwimmen gehst und zelten und an See fährst, dann kann man sich vielleicht schlecht vorstellen, wie dein Körper ist. Deswegen würde ich den gerne ein bisschen beschreiben und du könntest mir gerne dabei helfen, gerne, zu beschreiben. Also du sitzt jetzt gerade gegenüber von mir am Tisch. Du hast einen sehr muskulösen Oberkörper und deine Armmuskeln sieht man sehr gut, weil du viel mit den Armen machst. Und deine Füße stecken in großen Schuhen, so eine Art Orthesenschuhe. Und du kannst deine Beine auch ein bisschen bewegen. Du kannst sie ein bisschen anheben. Und wenn du am Rollator stehst, dann kannst du auch über die Gewichtsverlagerung die Beine nach vorne bringen und dadurch auch Schritte machen.
Ja, genau. Meine allergrößtes Handicap sind eigentlich die Fußheber. Ne? Weil, wie wichtig sind die Fußheber? Weil dadurch, dass die Fußheber nicht funktionieren, schleife ich die Füße immer nach. Ne? Deshalb sind die Orthesenschuhe und diese Fuß, weiß nicht, ob man das Orthesen nennen kann.
Ach, schon, du, ne? hast so eine Art Heidelberger Winkel im Schuh.
Also genau, sowas. Genau. Und das hilft mir, dass ich die Füße nicht nachschleife. Ne? Wenn ich meine Hausschuhe anhabe, dann merke ich immer ganz stark den Unterschied. Ne? Also das hilft mir sehr. Vielleicht auch noch diese Anekdote dazu, dass ich am Anfang ging ich zum Orthopäden und der meinte, es gibt diese Ganzbein-Orthesen, wo du ein Gelenk hast an, unten am Fuß und am Knie.
Ja.
Ja? Und das dann irgendwie automatisch funktionieren soll, wenn du den Fuß streckst, dann macht es krack, krack, ne? Und dann sollte das angeblich, du kannst dann laufen mit dieser externen Fußschale, Beinschale, die bis an den Po raufgeht. Also bei mir hat es überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum, vielleicht genau deswegen, weil die Fußheber nicht funktionieren, weil eigentlich die Fußheber dieses Scharnier dann zum Funktionieren bringen. Ne? Für mich war es ein absolutes Handicap. Es war sehr teuer, das hat mir schon die Krankenkasse bezahlt. Aber es hat mich praktisch auch wieder außer Gefecht gesetzt, das ganze Ding. Ne? Und ich habe es, am Anfang dachte ich immer, ich muss trainieren, ich muss mich dran gewöhnen. Vielleicht ist es, weil ich mich nicht dran gewöhne. Es ist ja wirklich interessant, am Anfang, ganz am Anfang haben sie mir auch so einen Brustkorb, so einen externen Brustkorb gegeben in Bolivien. So ein Eisending, schrecklich. Das sind richtige Foltermaschinen sind das. Aber was ich nicht alles ausprobiert habe, dann hat mir mein Sohn aber so eine, da gibt es nochmal so, weißt du, ich weiß nicht, wie das heißt, aber du kannst es dann bestimmt nochmal verstärken, wo man das Rückgrat stärkt. Es gibt aber hier ganz tolle Dinge, also wenn man wirklich fürs Rückgrat eine Verstärkung braucht, und das kannst du dann vorne zuschneiden.
Mit so einer Art Gurt schneidet man sich das?
Genau, mit so einer Art Gurt.
Rumpf, okay.
Genau. Habe ich auch probiert, aber ich habe es ja dann nicht mehr gebraucht, weil, also, ich habe die Schrauben reinbekommen, die sind gekracht in Bolivien, dann haben sie hier die Schrauben rausgemacht, haben andere reingemacht, ist auch gekracht, dann haben sie nochmal andere Schrauben reingemacht und dann haben sie die Schrauben ganz rausgemacht. Und jetzt habe ich keine Schrauben mehr. Also das ist so dieser Prozess. Und innerhalb diesem ganzen Prozess habe ich verschiedene Orthesen ausprobiert. Ja? Und bin jetzt bei diesen ganz simplen kleinen Orthesen gelandet, weil die mir eine Verbindung geben von meinen Waden zu meinen Fußhebern praktisch. Da ist dann eine Verbindung da und das hilft mir zu laufen.
Ja, du hast jetzt also einen 90-Grad-Winkel zwischen den Füßen und den Unterschenkeln, genau. Und dadurch schleifen die Füße nicht.
Genau, genau.
Aber du kannst nicht damit freistehen.
Ich kann nicht frei stehen. Es ist unmöglich. Manchmal denke ich, es ist vielleicht mental. Manchmal denke ich, man gewöhnt sich an die Hilfsmittel. Ja, eine Physiotherapeutin im Krankenhaus sagte mal zu mir, ich gebe Ihnen keinen Rollator, weil wenn Sie sich an den Rollator gewöhnen, dann kann ich Ihnen den später nicht mehr wegnehmen. Ja, aber ich habe auch verschiedene Stützen ausprobiert. Stützen rechts, Stützen links, Stützen rechts und links, dann Stützen mit 4 Punkten unten. Aber ich kann einfach nicht alleine stehen. Diese Verbindung ist nicht da. Ja, diese Verbindung vom Gehirn, dieser Nervenstrang ist einfach kaputt. Und das sieht man auch in der Röntgenaufnahme, wo die Medulla, wo die einfach vernarbt ist. Und da, wo sie vernarbt ist, leider Gottes ist der 4. Rückenwirbel, 4. und 5. Rückenwirbel, das sind genau die, wo alles durchgeht. Hat schon mal ein Neurochirurg zu mir gesagt, schade, dass sie sich den Wirbel nicht weit unten gebrochen haben. Also, es ist so, wie es ist. Ich kann nicht alleine stehen. Zu dem Punkt möchte ich vielleicht noch ganz kurz was erzählen, was für mich persönlich wichtig war, dass ich meine Hürden selbst überwinde, was die anderen Leute über mich denken. Und am Anfang hatte ich sogar Angst, mit dem Rollstuhl rauszugehen. Ich kann mit dem Rollstuhl durch die Stadt fahren oder so. Es ist ein so total neues Lebensgefühl, wenn du mit solchen Hilfsmitteln unter die Menschen gehst, mit dem Rollstuhl, mit Stützen. Und dann später gewöhnst du dich dran an den Rollstuhl und dann um Hilfe bitten oder Sachen alleine machen. Oder dann vom Rollstuhl zum Beispiel an den See gehen, ja. Und dass dir das einfach egal ist. Ich rutsche einfach runter, rutsche ins Wasser, rutsche wieder raus und stelle mich dann irgendwie, so wie ich halt kann, auf meinen Rollstuhl wieder drauf. Und mit dem Fahrrad genauso einfach die Sachen stolz drauf sein, jede kleine Errungenschaft, die man macht, und nicht glauben, dass die Menschen einen beobachten und denken, was ist denn das für eine, was macht denn die Komisches, weil das ist auch nicht so. Ich erlebe bei den Menschen so viel Unterstützung und Hilfsbereitschaft in jeder Beziehung, dass das einfach nur ein positives Gefühl ist und ein sehr schönes Lebensgefühl, das ich nie gehabt hätte, wenn ich diese Einschränkungen nicht erfahren hätte. Das ist, macht eine neue Welt auf und eine neue Beziehung zu Menschen auch. Geben, lernen, was zu bekommen und auch was geben können. Eigentlich, wenn ich so durch die Stadt fahre, ganz egal, und einfach dadurch, dass ich die Menschen anlächle oder vielleicht auch mal eine Hilfe annehme, gebe ich den Menschen auch was. Weil ich spüre das, dass sie irgendwie glücklich sind und auch lächeln und dann weitergehen und sagen, ist okay, und sich freuen, dass sie haben was machen können oder so. Ne? Manche wollen immer viel zu viel helfen, das ist auch so eine Sache. Aber wie gesagt, das ist ein Aspekt von dem Persönlichen, von einer persönlichen Bereicherung und eine Motivation, sich nie aufzugeben. Ja.
Das ist, glaube ich, auch eine der schwersten Sachen, um Hilfe zu fragen, wenn man selber nicht mehr sich versorgen kann alleine, oder?
Ja, es ist total schwierig, vor allem die Sache mit der Inkontinenz. Ich kann mich erinnern, ich habe eine gute Freundin, die stand mal Schlange an der Bank und hat sich über eine ältere Person aufgeregt, weiß ich nicht mehr, die sich vorgedrängelt hat oder so. Und dann hat sie gesagt, ich würde mich ja auch vordrängeln, wenn ich ein Problem mit der Inkontinenz hätte oder so. Irgend so was ziemlich Abfälliges. Ich habe das eigentlich damals so weggeschoben. Ne? Aber heutzutage denke ich, die Inkontinenz ist ein großes Problem für jeden, der es hat. Und das mit Würde und praktisch irgendwie da Hand zu haben, ist total schwierig. Und für mich ist es auch total schwierig. Ne? Weil es ist sehr peinlich, ne? Wenn du eben vielleicht keine Toilette hast oder wenn du keine Binde jetzt gerade auswechseln kannst oder wenn es überläuft und du sitzt gerade ausgerechnet auf dem Beifahrersitz von deinem Sohn und hinterlässt einen nassen Fleck oder so und du hast es ja ständig im Kopf, das darf nicht passieren, was muss ich denn machen, wie kann ich das verhindern und so. Oder auch, wo ich das Fahrrad hatte, dachte ich mir, Mensch, wie mache ich denn das? Ich habe natürlich einen Schlüssel. Es ist eine tolle Einrichtung, City-Toiletten, und du kannst einen Schlüssel dir besorgen. City-Toiletten ist eine große Sache, aber es gibt auch nicht überall City-Toiletten. Also du hast diese Sache ständig im Kopf, die man überhaupt nicht im Kopf hat, normalerweise, wenn man dieses Problem nicht hat. Ne? Obwohl ich schon beobachte, dass viele von meinen Freunden und auch Bekannten und Familienangehörigen viel öfter auf die Toilette müssen als ich. Und dann denke ich immer, siehst du wohl, bist nicht alleine. Aber ich will das ja nur erzählen, weil es ist eben auch so eine Sache, die du halt im Kopf hast, ne? Und die man handhaben muss irgendwie.
Und ne? Für viele Leute ist es auch der Grund, dann daheim zu bleiben.
Zum Beispiel, genau.
Und nicht mehr unter Leute zu gehen und nicht mehr in Ausstellungen zu gehen, nicht mehr im Taxi zu fahren, nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Ich meine, es gibt viele Gründe von Vereinsamung, aber es kann natürlich ein Grund sein, wenn man eine Einschränkung hat, überhaupt irgendwelche Art, ne, und du arbeitest nicht an dir und es ist genau wie der Rollstuhl, es ist immer bequemer, einfach dann zu Hause zu bleiben und die einzigste Befriedigung ist, gehst du mal schnell an die Ecke in den Supermarkt und kaufst dir was und meinst, du hast was Tolles gemacht und kommst wieder nach Hause und bist genau am selben Ort wieder. Ne?
Ja.
Das ist eine große Gefahr.
Wie hast du das denn?
Sich nicht aufzugeben.
Ja, du bist ja jemand, die ich so kennengelernt habe, dass du dich selber wahnsinnig motivierst und trainierst und nicht aufgibst und weitermachst und kleine Fortschritte siehst. Meinst du, das ist deine Persönlichkeit oder gibt es da auch was, wo du von jemandem lernen konntest oder was dich von außen motiviert hat?
Weißt du, Karin, es ist beides.
Ja.
Sehr wichtig ist die Motivation von außen. Es wäre total undankbar und blind von mir, wenn ich nicht sehen würde, wie meine Familie mich immer unterstützt hat und immer gesagt hat, du schaffst es schon wieder, komm, wir machen das. Und wo sie mir überall Rampen hingemacht haben. Mein Haus ist voller Treppen. Mein Haus ist voller Treppen. Überall gibt es Treppen. Und dann haben sie mir einfach überall Rampen hingemacht, dass ich eben schon überall hinkomme. Und ich hab auch einen Hund und eine Katze und ich habe Hühner und die helfen mir auch. Und natürlich die professionelle Unterstützung ist total wichtig, ist absolut, absolut wichtig, dass ich immer zu Leuten hingekommen bin, die mir das erklären konnte, auch den physiologischen Ablauf und was ist möglich und auch was ist nicht mehr möglich. Weil es hat ja auch keinen Zweck, wenn du dir eine Vorstellung machst, die du niemals erreichen kannst, weil dein Körper das einfach nicht mehr schafft. So wie zum Beispiel alleine stehen. Es ist so lustig, ich habe sehr liebe Freunde, die zu mir sagen, ich habe von dir geträumt, dass du wieder laufen kannst. Ne? Also selbst bei der Familie. Ne? Ich habe dich gesehen und dann bist du wieder gelaufen. Ich habe eine sehr religiöse Freundin, die Christin, und die sagt immer zu mir, es gibt Wunder, du wirst wieder laufen. Ich habe es gesehen, du wirst wieder laufen. Ja, alles gut. Ne? Naja, ist prima, macht auch Mut, aber man muss auch seine Grenzen sehen, ne? Dass dieses Wunder nicht, es wird nicht kommen, weil das ist was kaputt und das Kaputte, das kann man nicht mehr richten. Und dann muss man eben damit zurechtkommen mit dem Rest. Ne? So. Und das ist die eine Sache, diese viele Unterstützung und wie gesagt, Physiotherapie für mich ist es immer ein Sonnenstrahl, wenn ich in die Physiotherapie gehen kann. Aber ich spreche von der Physiotherapie, wie ich sie mit dir mache, mit Zeit, mit Sprechen, mit sich austauschen und natürlich nicht 15 Minuten irgendeine Muskeltherapien oder so. Natürlich ist es auch gut, besser als nichts, sagen wir mal so. Aber meine Physiotherapie-Vorstellung ist das so, wie ich sie wirklich jetzt auch bekomme, und das bringt auch was, also wirklich, dass ich sagen kann, mir tut unheimlich der Rücken weh oder mein Nacken ist total steil und ich komme dann aus der Physiotherapie raus und bin ein neuer Mensch. Ne?
Ja.
Und fühle mich verstanden und fühle das, als ob ich ein kleines Geschenk bekommen hätte. Das ist die eine Sache. Und persönlich, klar, jeder Mensch ist anders, aber ich war schon immer so, ich bin ganz jung nach Bolivien, mein Mann war Bolivianer, zwei Kulturen, da ist sowieso schon eine Herausforderung. Und habe mich selber schon gefragt, eigentlich immer so, dass ich glaubte, ich könnte der Welt Stirn bieten, ich kann machen, was ich will. Es gibt für mich keine Grenzen, ich will das und dann mache ich das auch, ja. Und als ich nach Bolivien gereist bin, ich sage bewusst nicht ausgewandert, weil ich bin nie ausgewandert. Ich bin von hier, von Deutschland, ich komme aus Süddeutschland. Ich hatte schon meinen ersten kleinen Sohn und mein Mann hat 3 Jahre hier mit mir gelebt und wir sind und dann mit meiner Mutter zusammen nach Bolivien gereist. Aber es war für mich kein Auswandern. Und es ist für mich heute noch so, dieses Hin und Her. Ich bin heute hier und morgen bin ich da. Und es ist für mich nie so, dass ich mein Kopf dann vorauseilt und sagt, oh je, ich muss dann das und das drüben machen, ist alles anders. Oder wenn ich hier rüberkomme, dann muss dann das und das machen, ist alles anders. Ich bin einfach dann hier und nehme die Sachen so, wie sie sind und versuche die Herausforderungen zu meistern, die sich mir entgegenstellen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgedrückt habe. Es ist nicht immer gut. Als ich jung war, habe ich sehr verrückte Sachen gemacht, weil genau aus diesem Grund, weil ich dachte, ich mache, was ich will und ich kann, was ich will. Ja. Und habe sehr, sehr, sehr radikale politische Einstellungen auch gehabt und glaubte, so in den Schritten von Che Guevara so ungefähr, eine bessere Mentor zu helfen zu können, dass die Menschen besser leben auf unserem kleinen Planeten generell, ne? Gerechtigkeit für alle, so ungefähr. Wenn man jung ist, denkt man viel und hat so politische Ideale, die vielleicht wirklich ziemlich weit oben hängen. Aber wie gesagt, ich habe auch Sozialpädagogik studiert, um nochmal dir ein Beispiel zu geben, wie ich bin. Ich habe mir das Schwierigste vom Schwierigsten ausgesucht. Ich habe Sozialpädagogik studiert und wollte mit Strafgefangenen arbeiten und haben dann meine praxisorientierte Ausbildung in Straubing gemacht. Straubing ist ein berühmtes Gefängnis. Ne? Ja, und habe dann natürlich auch meine Erfahrungen gemacht. Das war sehr, sehr wichtig, sehr wertvolle Erfahrung, tolle Erfahrung, aber sehr große Fehler auch gemacht. Ne? Dass ich die Strafgefangenen dann anbieten kann, wenn sie rauskommen, dann können sie zu mir kommen und ich kann ihnen dann weiterhelfen. Garrafale Fehler, ne? Und was da für Erfahrungen gemacht hat, kannst du dir gar nicht vorstellen. Ein Herr, so ein Motzmann, muskulös, ne? Tätowiert bis an die Ohren und weiß nicht, was der gemacht hat. Und auf jeden Fall war der auch schon mit einem Bein in Bewährung. Und der kam dann auch. Und dann wir in unserer Studentenwohnung, dann klopft es auf einmal und wer steht vor der Tür? Der Herr Bierwolf. Und der hat natürlich ganz andere Lebensgewohnheiten und der hat sich wahrscheinlich total falsche Vorstellungen von dem gemacht, was wir ihm angeboten haben. Und ich weiß noch gut, dass mein Lehrer von Sozialpädagogik, der hat immer gesagt, dass man den einzigsten Fehler, den man nicht machen darf, ist, dass man die Menschen, mit denen man arbeitet, sich zum eigenen Leben macht. Also du brauchst dein Privatleben und du musst dein berufliches Leben gut machen. Du kannst den Einsatz 100% und total engagiert und alles, aber du darfst die Sachen nicht vermischen. Ne? So ungefähr. Hab ich gedacht. Nee, bin ich nicht damit einverstanden. Es ist eins. Eins und alles. Ne? Also ich bin 100% ich und so. So bin ich durch die Welt gegangen. Jetzt bin ich 70. Jetzt bin ich schon 71. Ich vergesse immer, wie alt ich bin. Ehrlich, ab einem bestimmten Zeitpunkt spielt es auch immer keine Rolle mehr. Ne? Ist eigentlich auch schön so. Solange das Herz jung bleibt, hat man immer so einen kleinen Antriebsmotor in sich. Ne? Wenn ich mich in den Spiegel schaue, dann sehe ich natürlich schon, also noch kommt wieder mal eine Falte mit dazu, aber ist nicht so schlimm. Ist auch so eine Erfahrung mit dem Fliegen. Ne? Ich konnte mir das auch nicht vorstellen. Wie kann ich denn alleine fliegen? So diese begleiteten Flüge, das ist aber eine wunderbare Einrichtung, wirklich. Du kannst, wenn du fliegen musst, kannst du einfach sagen, du willst einen begleiteten Flug und sind sehr freundlich, das kostet auch nicht mehr. Und du wirst dann gleich am Gate abgeholt und von A nach B, das ist außerdem sehr praktisch, dann verirrst du dich nie in den riesigen Flughäfen, von A nach B gebracht. Das Einzige, was kompliziert ist, ist in diesen riesen Flugzeugen auf die Toilette zu kommen. Aber ich kann ja inzwischen Gott sei Dank mit der Stütze laufen, also rechts eine Stütze, links irgendwo eine Hand oder halt mich da an den, die sind ja dermaßen eng, die Gänge, da kann man sich immer irgendwie an den Lehnen festhalten, ja. Und dann angle ich mich halt so bis zur Toilette vor. Also das ist die einzigste große Schwierigkeit. Ansonsten, und sind natürlich unbequem, aber jammern ja alle drüber, diese normalen Flüge sind wirklich sehr eng. Aber okay, auch das geht. Ich konnte es mir immer nie vorstellen, auch das geht. Alles geht. Alles geht irgendwie. So kompliziert, wenn ich ankomme und ich hätte dann niemanden, der mich abholt und du hast dann zwei Koffer oder so. Aber wie gesagt, es geht alles. Man muss sich nur ein bisschen öffnen. Es sind immer nette Leute da, die dir dann helfen und dich dann halt, was weiß ich, irgendwo hinbringen, wo du dann mit deinen zwei Koffern landen kannst. Man braucht nur den Mut dazu.
Ja, das bewundere ich auch an dir. Ja. Vielleicht können wir noch ein bisschen über die Physiotherapie selber sprechen. Als ich das gesehen habe, dass ich eine Patientin mit Querschnittslähmung haben werde, dachte ich ja erstmal an Bobert und an wir robben am Boden rum und stützen uns da irgendwo hoch. Und dann habe ich gemerkt, dass du eigentlich ganz viel auch selber machst. Und wir sind ganz viel drauf gekommen, dass die Physiotherapie jetzt momentan eher so Schmerzen und Unbeweglichkeiten behandelt. Also ich behandle bei dir die Beine oft und mache dann Weichteiltechniken und Dehnungen und den Rücken, um den eher zu lockern, oder den Nacken. Und du hast auch gesagt, dass das jetzt momentan das ist, was für dich am wichtigsten ist.
Genau, das ist für mich sehr wichtig und es hilft mir auch sehr viel, weil, worüber wir noch nicht gesprochen haben, weil ich spreche da eigentlich auch nicht drüber gern, über diese Schmerzen, ne? Diese Nervenschmerzen. Ich bin ja nicht in Verbindung mit, eigentlich doch nur mit meinem Freund aus Süddeutschland, der total querschnittgelähmt ist. Und der spricht aber auch nicht gerne drüber, über seine Schmerzen. Er steckt es auch einfach immer irgendwie weg. Und ich weiß ja nicht, wie es anderen Menschen geht, aber eigentlich sind die Schmerzen immer da. Ich nehme Tabletten, Pregabalin, das ist das, was mir am meisten hilft. Aber wenn ich auf mich selber schaue, dann ist es so, wenn ich irgendeine Sorge habe oder vielleicht ein großes Problem vor mir steht oder irgendwas mache, was ich nicht gerne mache, dann sind die Schmerzen konkreter da. Und wenn ich mich vergnüge oder ich gehe zelten oder bin mit meinen Enkeln irgendwo und bin zerstreut, dann sind die Schmerzen natürlich da, aber sie sind nicht im Vordergrund in meinem Bewusstsein. Und das ist absolut wichtig. Diese Schmerzen sind eigentlich immer da. Und diese Schmerzbewältigung hängt sehr viel von einem psychologischen Faktor ab. Ja. Ich glaube, man muss es einfach wegstecken. Diese totale Nicht-Existenz von Schmerzen gibt es, glaube ich, gar nicht. Weil der Körper und das ganze Nervensystem ist dermaßen komplex und das ist einfach gestört. Und dadurch, dass gestört ist, wehrt sich der Körper dagegen. Und will vielleicht, ne, dass das Ganze funktioniert, aber es funktioniert nicht und darum sind die Schmerzen da. Oder so stelle ich mir das irgendwie vor.
Ne? Wo hast du Schmerzen?
Vor allem in den Beinen. Ne? Eben da, dieses Reitersyndrom. Ne?
Reithosensyndrom.
Ja. Die Schmerzen und auf jeden Fall hinten am Po. Da, wo es am meisten gelähmt ist. Ne?
Ja.
Und die Schmerzen sind so, als ob du dich verbrühst. Ne? Wenn man sich verbrüht, dann sind die Schmerzen. Aber wie gesagt, das ist die Tabletten helfen, aber von wegen irgendwie, dass man psychologisch selbst damit was das einfach wegstecken muss, glaube ich, ist das so. Sonst wärst du ja ständig total deprimiert. Ne? Es ist einfach immer da. Ist nicht so schlimm wie Zahnweh, aber es ist halt einfach, mit sowas kann man auch leben. Ne? Ist halt immer einfach da.
Verändern sich die Schmerzen nach dem Behandeln? Oder beim Behandeln?
Ja, zum Beispiel ist es so, wenn ich mit dir Physiotherapie mache und du meine Beine zum Beispiel entspannst, dann sind hinterher die Schmerzen weg. Ja? Also es ist schon so, dass sie weggehen. Ja.
Und wie lange hält das an?
Es ist zum Beispiel so, je mehr ich mich bewege und je mehr ich meinen Körper herausfordere, umso stärker kommen die dann auch wieder. Aber das ist, erst sind sie stärker und dann auch weniger. Ich meine, es kommt darauf an, was für Bewegungen ich integrieren kann in mein Leben. Und wenn die dann zur Gewohnheit werden, dann ist es auch nicht mehr so schlimm. Das ist eine komische Angelegenheit mit den Schmerzen.
Ja. Mhm. Also zum Beispiel hast du erzählt, dass du an Bewegungen gelernt hast in den letzten Jahren, dein Bett aufzuschütteln und dabei mit den Beinen so am Bett zu lehnen, dass du dabei stehen kannst.
Genau.
Und wenn du das jetzt jeden Tag machst, dann ist das eine Bewegung, die du besser integrierst und die dann nicht mehr so sehr Schmerzen
hervorruft. Richtig, so ist das gut erklärt. Das ist zum Beispiel auch witzig. Viele Menschen haben zu mir gesagt, ich sollte Marihuana nehmen. Und Marihuana wäre, und da gibt es doch auch die Tropfen. Die werden aus Marihuana gemacht und da wird aber der der narkotische Teil von dem Marihuana draus gemacht und dann bleiben nur noch die Tropfen. Und du kannst auch Tropfen mit einem ganz kleinen Teil von
Mann.
Genau. Und das ist wieder das Psychologische. Am Anfang dachte ich, die Tropfen, die bringen es, ja. Du nimmst dann den Tropfen, sagen wir mal morgens, mittags, abends und dachte mir, die bringen es total, die Tropfen, ich habe keine Schmerzen mehr. Und dann aber mit der Zeit, ich habe ziemlich lang genommen, und die sind gar nicht mal billig, ne, ein Jahr lang. Und dann irgendwann mal, die bringen eigentlich überhaupt nichts, die Tropfen. Und habe sie dann wieder weggelassen, weil im Endeffekt weiß ich nicht, ob sie mir was gebracht haben oder was sie nicht gebracht haben, aber man bildet sich oft viel ein.
Wahrscheinlich hofft man halt auch auf irgendwas, was hilft und probiert dann alles Mögliche aus, oder?
Ich habe total, irgendwelche Freunde haben mir mal Marihuana-Kekse gemacht. Mir war es dermaßen schlecht nach den Keksen, habe ich auch nie mehr probiert. Also die ganze Sache mit Marihuana ist schon möglich, ne? Dass es, also es gibt Therapien und das ist schon möglich, aber ich glaube zum Beispiel, dass es auch, das ist kein physiologischer, sondern das ist auch ein psychologischer Prozess dann. Weil Marihuana macht ja was mit deinem Bewusstsein, ne? Und dein Bewusstsein verändert sich. Und das ist nicht deswegen, dass die Schmerzen dann physiologisch weg sind, sondern dass du psychologisch auf einer ganz anderen Ebene bist oder spirituell oder wie man das auch immer nennen soll. Und das ist doch interessant, ne? Das heißt, du kannst zur Schmerzbewältigung anstatt Marihuana auch dein Bewusstsein benutzen, ne? Also ist doch interessant. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass das jeder an sich ausprobiert. Ne? Und dass du nicht immer dir Hilfe erhoffst von irgendeinem Medikament oder von Marihuana oder von was der Himmel, sondern dass du auch selber was dazu machen kannst. Ne?
Hast du da auch rumexperimentiert oder deine Lehren gezogen? Hast du da auch Sachen gemacht wie Verhaltenstherapie oder Entspannungstechniken, oder hast du für dich selber Dinge entdeckt, die du verändert hast in deinem Denken, oder?
Eigentlich ganz simpel, schon seit ich meine erste Geburt hatte, das A und O von allem ist Atmen. Eine richtige Atmung ist der Schlüssel zum Himmelreich. Wirklich. Wenn du schwanger bist und sagen wir mal, die ersten Wehen kommen und du atmest richtig, dann tut es fast nicht mehr weh. Das ist wunderbar. Ich wollte meinen Schwiegertöchtern und meiner Tochter, wollte ich denen alle beibringen, wie toll das ist zu atmen. Und meinst du, ich hätte es geschafft? Habe es nicht geschafft. Und habe wirklich ein total tolles Erlebnis gehabt mit meinen 4 Geburten und wollte noch viel mehr Kinder haben, weil das war für mich wirklich toll. Also mit dem Atmen habe ich damals schon, aber ich habe schon, bevor ich schwanger wurde, auch, wenn ich zum Skifahren ging, ganz wo ich jung war, habe ich mal transzendentale Meditation von Maharishi Mahesh Yogi gelernt. Bloß um dir zu sagen, also es ist schon irgendwie, dass ich auf dem Weg war, immer was zu suchen, ne? Und immer ist es wieder die Atmung. Es ist immer wieder die Atmung und es wirklich war. Wenn du richtig atmest, ganz egal wo, und wenn es ganz schlimm wehtut und du atmest richtig, dann kriegst du das nicht weg, aber du kannst es viel besser bewältigen. Also bei allem, oder wenn es irgendwann mal nicht mehr weitergeht, und sag mal, ich fahre mit dem Fahrrad und ich muss noch 2 Kilometer fahren und ich meine, ich schaff's nicht mehr, dann einfach die Bewegung mit dem Atmen übereinstimmen und sich darauf konzentrieren, hilft unheimlich viel. Mhm. Das ist das, was ich dazu sagen könnte.
Wie war denn das eigentlich bei dem Sturz? Hattest du da auch Schmerzen, als du vom Pferd gestürzt bist?
Eigentlich nicht. Es war fatal, weil ich bin am Boden gelandet und bekam keine Luft mehr. Das war weg. Ich wollte nur atmen und da kam nur noch ein Röcheln raus. Und als ich das bewältigt habe, war eine junge Frau bei mir, die wollte mich dann unbedingt in Schatten setzen, weil die Sonne so stark ist. Aber ich habe sofort gemerkt, ich spüre meine Beine nicht. Und ich habe zu ihr gesagt, nein, lass mich sitzen, wo ich bin, da stimmt was nicht. Aber Schmerzen waren überhaupt nicht da am Anfang. Ich glaube, der Schock, das ist der Schock. Ich habe keine Schmerzerinnerung. Ja. Also bis ich ins Krankenhaus kam und der Arzt, leider Gottes, in Bolivien mir 5 Tage mich auf dem Brett hat liegen lassen. Das war der größte Fehler. Warum hat er es gemacht? Da gibt es viel Theorien. Er musste ein Fußballspiel spielen, es war ein Wochenende, er hatte keine Lust zu operieren, die Platinennägel waren nicht da, ich weiß es nicht. Die Tatsache war, dass ich da... Und diese 5 Tage, die wären entscheidend gewesen, dass, wenn es hier wäre, das niemals passiert und dann hätten sie bestimmt operiert und dann wäre alles anders geworden, aber es ist nun mal nicht so. Ne? Aber da hatte ich schon Schmerzen. Ja, ganz schön verrückt. Ich habe mal einen Arzt hier, in der Charité war das, glaube ich, und dann haben wir uns so unterhalten und da habe ich ihm von Bolivien erzählt und er sagte, ja, er war auch in Bolivien am Titicacasee und so, aber er würde niemanden empfehlen, in Bolivien krank zu werden. Natürlich als Arzt umso mehr. Ja, ist natürlich alles schwieriger. Aber es ist vielleicht auch noch, um nochmal darauf zurückzukommen, das sollte man sich nicht an erste Stelle setzen im Leben. Was hätte sein können, wenn? Das hilft überhaupt nichts. Es ist so, wie es ist. Du kannst es einmal abhaken und sagen, leider Gottes, es ist schief gelaufen. Ich muss immer denken, schau mal, diese junge Bergsteigerin, ich muss immer an sie denken. Und die ist einfach, sie wollte diesen schwierigen Berg erklimmen und hat im Endeffekt gesagt, okay, das war es jetzt gewesen. Ne? Komisch. Ich kannte die vorher gar nicht, aber ich finde es dermaßen tragisch. Es ist, ich kriege das irgendwie gar nicht aus dem Kopf raus. Und irgendwie hat mir das aber dann geholfen, dass ich daran gedacht habe, sie hat die Entscheidung getroffen. Nicht, dass sie nicht gewusst hätte, um was für ein Schwierigkeitsgrad sie da sich reinbegibt. Ne?
Ja.
So trifft jeder die Entscheidung in seinem Leben.
Ja.
Und ich habe die Entscheidung getroffen, in Bolivien zu leben, einen Teil. Und was war mein Fehler? Klar, mein Fehler war, vielleicht auf dieses Pferd zu sitzen, das nicht so hundertprozentig eingeritten war. Das hat schon so die Macken gehabt, dass es die Leute immer abwirft. Aber ich bin vorher mit dem Pferd geritten, ohne Sattel, weite Strecken und einen ganzen hübschen Schwarzer. Und es war nicht sein Fehler von dem Pferd, es war der Fehler von uns, weil wir damals ein Zuckerrohr gemahlen haben und dem Pferd zwischen die Füße kamen dem immer diese Zuckerrohrstangen zwischen die Füße und das mochte er nicht. Und darum hat er dann gebockt. Aber gut, das muss man dann einfach abhacken. Ich habe das abgehakt. Ich kann es jetzt erzählen, aber es ist nicht so, dass ich mich als Opfer fühle oder so. Ne? Ich freue mich jetzt, wenn mein Fahrrad kommt. Das ist jetzt schon wieder in der Werkstatt, weil sie diesen Rollatorständer hinmachen müssen, aber jetzt bald kommt es und dann werde ich an den See fahren. Und da freue ich mich drüber. Ich freue mich immer. Ich freue mich genauso, wie ich mich über jede Physiotherapie freue, die ich mit dir habe oder auch mit deinen Kolleginnen. Ist es nicht so, dass ich dir schmeicheln möchte, sondern dass es mir wirklich sehr gut tut.
Und an welchen See willst du fahren?
Ja, erstmal es gibt ja einen Teufelssee und es gibt ein paar Seen in der Nähe, wo so 1,5 Stunden Radweg so noch nicht so weit.
Das heißt, du fährst dann von hier, von Nordneukölln, Tempelhofer Feld aus, mit dem Fahrrad zum See?
Genau. Ich habe außer meinem Sohn versprochen, dass ich erstmal mit ihm fahre. Weil der hat immer die Katastrophen im Kopf. Du fährst dann alleine los und dann irgendwann rufst du an, du kommst nicht mehr weiter, die Polizei ruft mich an. Weil ich habe, in mir, uns sind schon irre Sachen passiert. Es passieren immer irgendwelche Sachen. Ne? Mit dem Rollstuhl oder mit dem Fahrrad und will also jetzt niemand auf die Nerven gehen mit meinem Dreirad, muss das noch lernen, mit dem Navi zu fahren, weil das ist auch nicht ganz leicht. Der Navi, der macht manchmal auch komische Sachen, aber
Dann wünsche ich dir noch ein paar schöne Spätsommertage in Berlin, an denen du mit deinem Fahrrad zum See fahren kannst.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Es wird bestimmt wunderbar sein. Ja.
Danke für das Gespräch.
Danke dir, Karin. Vielen Dank.
Ich fand das auf jeden Fall total schön.
Ja.
Und könnte dir noch ewig weiter zuhören und glaub, aber vielleicht machen wir hier erstmal einen Punkt.
Machen wir einen Punkt.
Wenn dir die Folge gefallen hat, benachrichtige ich dich gerne beim Erscheinen einer neuen Episode. Dafür kannst du mir auf der Webseite physiographie.de unter Neue Folge deine E-Mail-Adresse schicken. Vielen Dank fürs Zuhören.